Also dann hallo, wir hören jetzt den Vortrag von Benjamin, das ist auch sein Dissertationsthema,
ja.
Datenschutzfreundliche Terminplanung.
Genau, okay, also dann begrüße ich nochmal alle. Hallo, es geht eben heute, wie schon gesagt, um datenschutzfreundliche Terminplanung. Fragt sich vielleicht erstmal jeder, ja, datenschutzfreundliche Terminplanung, was ist das überhaupt? Das kennen sicherlich einige schon aus einigen Tools. Also hier das meistbekannte ist wahrscheinlich das Doodle, das jetzt auch in letzter Zeit hier beim C3D2 mit Umfrage über Bunker treffen und dann wird irgendwie, wann wollen wir uns treffen und man macht eine Abstimmung darum und es wird versucht, einen Termin zu finden zu irgendwas oder manchmal wird auch gerade bei Doodle um irgendwas abgestimmt, hey, was wollen wir heute Abend für ein Video schauen. Woanders kennt man das hier, dass man das in seinem Kalender drin hat. Also ich zum Beispiel bei mir auf Arbeit kann in meinem Kalender einfach mal anklicken, ja, wann hat mein Chef irgendwie Zeit und wann hat der Zeit und kann mir die ganzen Termine anschauen von den anderen. Und wenn man eben einen Termin braucht, irgendein Meeting oder irgendwas, dann wird so eine Abstimmung gemacht. Und was gleich ist bei allen Lösungen ist, man veröffentlicht einfach hier das Verfügbarkeitspattern und danach weiß jeder, wann die meisten Personen können. Es weiß aber auch gleichzeitig jeder, wann wer einzeln kann. Was wir aber eigentlich nur wissen wollen, ist, wann können die meisten Personen. So, da gibt es im Prinzip. Geht die Maus nur? Also, es gibt im Prinzip zwei Datenschutzprobleme, zwei direkte, die ich mal so ansprechen würde. Das erste ist eben die direkte Forderung, die man hat. Eben hier, man hat so eine Umfrage und da geht es um irgendein Dinner. Und da könnte sich jetzt die Frau von John fragen, hey, würde mein Mann für unseren Hochzeitstag stimmen? Und schaut mal in die Abstimmung rein und dann kann man eben direkt ablesen aus der Umfrage, was da passiert. Und das zweite Problem ist eben die indirekten Folgerungen. Also wenn man jetzt mehrere Kalender versucht zu verbinden, man hat hier so eine Abstimmung und ich habe jetzt hier in meinem Kalender drin, wann die anderen Mitarbeiter zu welchen Zeiten die können. Und jetzt kann man eben schauen, naja, aber das Verfügbarkeitsmuster des Nutzers Bunny23 sieht aber verdächtig ähnlich aus zu dem meines Mitarbeiters John. Hey, können wir da nicht irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Naja. Und das sind eben so die Probleme, die sich daraus ergeben. Und wir hatten das eben diskutiert. Also ich kann ja so quasi eine kleine Geschichte. Wir hatten das eben, wir benutzen diese Abstimmungstools ziemlich häufig bei uns in Arbeit und vom Institut Datenschutz und Datensicherheit. Und klar, der erste fragte, Mensch, wie immer geben wir unser Zeug zu Doodle da, wenn wir da irgendeine Abstimmung machen. Kennt denn niemand eine Open-Source-Lösung dazu? Naja, und dann habe ich eben mal geschaut, oh, jetzt scheint es zu funktionieren. Und dann habe ich eben mal geschaut, ob es da denn wirklich keine Open-Source-Lösung gibt. Und ich hatte eben erstmal nichts gefunden und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und irgendwie so drei Abende. Und dann war irgendwie so ein kleines Abstimmungstool gebastelt, was im Prinzip die gleiche Funktionalität bietet wie Doodle. Habe ich dann online gestellt und dann, hey, fetzt doch. Und irgendwann hat man halt weiter diskutiert, naja, was könnte man denn jetzt noch machen? Genau, und dann ist eben das rausgekommen, was ich heute vorstellen werde. Eben, wie man das Ganze datenschutzfreundlich machen kann, sodass eben auch der Server dann am Ende nichts erfährt. Aber das ist schon zu viel vorweggenommen. Erstmal so ein kurzer Überblick. Also wir sind jetzt mittendrin in der Problemschreibung im Prinzip. Ich werde noch das Schema vorstellen, noch ein paar Erweiterungen des Ganzen, das Evaluieren und noch eine Zusammenfassung des Ganzen. So, also was für Anforderungen haben wir an unseren Server? Ja, das erste ist, unser Server soll nicht vertrauenswürdig sein. Also wenn wir die Daten zu Doodle geben, das Einfachste ist jetzt ja, wir schicken da unser Verfügbarkeitspattern hin und dann sagt er uns am Ende, wann welche Tag ist. Aber das wollen wir auch nie, weil wir wollen ja noch nicht mal dem Server vertrauen. So, und daraus ergeben sich eben jetzt noch zwei Probleme, nämlich zum einen wollen wir auf unseren Datenschutz achten, wir haben ein Privacy-Problem, wir wollen eben immer hinter der Maske sein und zum anderen wollen wir aber genau wissen, weil wenn wir jetzt das ganze System so haben, ist es natürlich noch viel angreifbarer von jemandem, da kann ja irgendwie jemand, der mit dem Server kooperiert oder irgendjemand anders, mal für sein Lieblingsdatum das Gewicht 5 reinstecken und dann auf einmal kommt sein Lieblingsdatum raus, obwohl er eigentlich gar keine Zeit hat. Also deshalb brauchen wir zum einen die Verfügbarkeit und zum anderen das Privacy-Problem, das ist auch was Ähnliches, was im E-Voting ein Problem ist. Das ist eben so, naja, eine widersprüchliche Sache ist. Ich hatte jetzt erst vor einem Monat, habe ich mit David Chow mich unterhalten auf einer anderen Konferenz, der seinen Scantacrity vorgestellt hat. Also David Chow ist ja einer der Leute, die E-Voting ganz groß betreiben. Und er meinte halt eben auch, naja, jahrelang habe ich versucht, die Privacy informationstheoretisch sicher, also wirklich sicher zu machen. Und jetzt habt ihr auch ein System, was die Prüfbarkeit informationstheoretisch sicher macht. Nachdem alle immer gesagt haben, naja, aber wenn du das, das kann doch trotzdem jemand betrügen. Nachdem es immer das alle gesagt haben, jetzt hat er ein System, was informationstheoretisch sichere Prüfbarkeit hat. Und jetzt sagen alle, ja, aber die Privacy.
Naja, also es ist eben ein widersprüchliches Problem. Okay, und als letztes wollen wir natürlich noch, dass das Ganze auch irgendwie performt.
Das heißt, wir wollen wenige Kommunikationsschritte, das ist ganz explizit nie unbedingt ein ganz wenig Traffic, den wir wollen, weil im Prinzip geht es um die Benutzbarkeit des Systems. Und es ist heutzutage kaum ein Problem, irgendwie mal einen Blob von einem halben Megabyte zu übertragen, aber wir wollen natürlich jetzt nie alle Leute nerven, indem wir sagen, naja, du musst jetzt erstmal hier dich anmelden, dann musst du da irgendwie blindsigniert das hin und her schicken, dann musst du einen Tag warten, bis das alle gemacht haben, dann haben wir unsere nächste Runde, dann haben wir die nächste Phase und dann musst du wieder das machen. Sowas kann man vielleicht akzeptieren, wenn es um ein Wahlschema geht, irgendwo, wo man Bundestag wählen, wo dann erstmal drei Schritte da sind und man musste dreimal hingehen, aber hier wollen wir ja wirklich irgendwas Benutzbares haben, wo das wirklich schnell geht. Und das Letzte eben, man soll möglichst einen geringen Rechnungsaufwand haben, weil wir auch nicht ewig warten wollen, natürlich, bis der Rechner fertig ist. Okay, dann schauen wir uns nochmal an das Problem jetzt. Also theoretisch könnte man jetzt sagen, okay, kein Problem, wir nehmen einfach unser Standard-E-Voting-Schema, wird geforscht seit den 80er Jahren da dran, und das nehmen wir einfach und applyen das Ganze für unser Problem jetzt. Aber es gibt eben einen kleinen Unterschied, und zwar E-Voting ist typischerweise so aufgebaut, dass es viele Kandidaten gibt und man kann irgendwo seine Stimme setzen. Vielleicht gibt es irgendwie 2 Stimmen oder 3 Stimmen, aber typischerweise muss es skalieren mit der Anzahl der Kandidaten, die wir haben. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben 1 Stimme wieder pro Spalte, aber wir haben ganz viele Daten, die wir auswählen können. Wenn wir das Ganze im Extremfall betrachten, wir haben eine Applikation, die uns das Ganze abnimmt und wir könnten zum Beispiel ein Meeting irgendwie alle 15 Minuten schedulen und das in der Woche 5 Tage mit 8 Stunden multipliziert, sind das eine ganze Menge Tage pro Woche, wenn wir das innerhalb von 2 Wochen irgendwie ein Meeting suchen, dann haben wir da wirklich eine Menge Daten, für die wir abstimmen wollten. Also das muss eben in der Anzahl der Daten, für die wir abstimmen, skalieren. Eine weitere Sache ist noch, dass das E-Voting zusätzlich noch mit der Anzahl der Stimmen skalieren muss. Also typischerweise hat man ein E-Voting-Schema und da haben wir 80 Millionen irgendwie Einwohner und die sollen alle mal wählen gehen. Aber für die Terminplanung ist das nie unbedingt zu bedeuten, weil wir haben typischerweise irgendwie eine Gruppe von 10 Leuten oder vielleicht 5 Leuten und mit denen muss es skalieren. So, das sind so die Unterschiede der ganzen Sache. Genau. Dann werde ich jetzt das Schema vorstellen. Keine Angst, es ist nie ganz so kompliziert wie hier. Aber als Vorbedingung erstmal für das Schema eine kurze Einführung in die Idee des Ganzen, wie die Technik funktioniert. Und zwar basiert das Ganze auf dem überlagerten Senden. Das ist das DC-Netz von David Chaum vorgestellt in 80er, wann war das? 88, genau. Das ist vorgestellt, das DC-Netz, das Dynamic Cryptographic Problem, ist ein Protokoll, wie man anonym Daten senden kann. Das Ganze funktioniert so, wir haben 3 Teilnehmer und die 3 Teilnehmer wollen eine Nachricht verschicken und die soll anonym sein. Na, wie funktioniert das? Sie tauschen einfach alle 3 einen Schlüssel aus und speichern den Schlüssel, jeder speichert das inverse Element in dem Körper, also das Ganze funktioniert in einem Körper, die Operation, aber das ist erstmal nicht so wichtig, ich habe auch die Gruppenoperation weggelassen. Und das Wichtige ist auf jeden Fall, speichert jeder das inverse Element. Das heißt, wenn Alice das Positive des Schlüssels speichert, speichert Bob einfach das Negative des Schlüssels. Das macht jeder. Danach haben wir hier eben das Positive und Negative. Hier KAC ist hier unten minus KAC, minus KBC ist hier unten plus KBC. Das heißt, auf der Folie ist jetzt jeder Schlüssel einmal positiv und einmal negativ gespeichert. Das ist der Schlüsselaustausch. Jetzt will jeder eine Nachricht senden. Und jeder addiert seine Nachricht, die er senden will, zu den 2 Schlüsseln dazu. Und die Nachricht wird an den zentralen Server übertragen. Was wir dadurch erreichen ist, dass hier auf dem Weg der Nachricht sind alle 3 Nachrichten perfekt verschlüsselt. Weil das ist eine Gruppenoperation und durch den Schlüssel, weil der in dieser Gruppe zufällig gewählt wurde, kann hier jede mögliche Nachricht rauskommen. Also ein Beispiel ist, wir haben eine Gruppe, die ist von 0 bis 15 und wir rechnen modulo 16 die ganze Zeit. Dann wählen wir hier einen Schlüssel, der ist von 0 bis 15, hier einen Schlüssel, der ist von 0 bis 15 und wir haben eine Nachricht, die ist von 0 bis 15 und wir addieren einfach die 3 Zahlen zusammen, rechnen modulo 16 und haben danach irgendeine Zahl, die irgendwas von 0 bis 16 sein kann. Wir haben keinerlei Informationen darüber. Das heißt, hier auf dem Weg erfahren wir nichts über den Inhalt der Nachricht und wir sehen auch nie, ob da irgendwas drinsteht oder ob da nichts drinsteht. Wenn wir jetzt hier auf dem Server alle Nachrichten zusammen addieren, dann passiert das, dass wir eben, weil wir vorher alle Nachrichten positiv und negativ gewählt haben, die nacheinander rausfallen. Und was übrig bleibt, ist nur die Summe aller Nachrichten. Das heißt, ohne dass wir sehen, wer welche Nachricht geschickt hat, bekommen wir die Summe aller Nachrichten. Und das ist genau das, das ist genau das, was wir im Prinzip wissen wollen. Wir wollen ja nur wissen, irgendwie am Ende, da können 3 Teilnehmer an dem Tag und an dem Tag können nur 2 Teilnehmer. Wenn also jetzt jeder die Nachricht zuschickt. Also das ist im Prinzip die Grundidee. Und das ist auch die Grundidee, die für das Schema genommen wird. Okay, soweit alles klar? Dann geht es jetzt los mit dem Schema. Es wird eben erst eine Umfrage erstellt, ganz normal, wie bei Doodle. Jemand geht auf den Server, hier Carol erstellt eine Umfrage an den Server. Der Server schickt einen E-Mail oder Carol schickt einen E-Mail, das ist im Prinzip jetzt, hey, wir machen eine Umfrage hier, wir wollen da uns zu einem, irgendwann treffen oder wir wollen über irgendwas abstimmen. Genau, da wird geschickt die Zeitpunkte und die ganzen Teilnehmer. Was jetzt passiert, ist der Schlüsselaustausch. Genau der gleiche Schlüsselaustausch, den wir gerade gesehen haben. Wir schauen mal rein, was hier in diesem Austausch passiert. Anstelle von einer Zahl, die jetzt ausgetauscht wird, wird ein ganzer Vektor von Zahlen ausgetauscht. Und es wird diese Zahlen werden auf beiden Seiten positiv und negativ gespeichert, so wie wir das gerade gesehen haben. Und es schickt noch Alice eine Signatur über ihre ganzen Schlüssel an Bob und Bob eine Signatur über ihre ganzen Schlüssel an Alice. So. Wofür die Signatur brauchen, sehen wir dann später noch. Jetzt haben wir den Schlüssel ausgetauscht. Jetzt kommt es zur Stimmenabgabe. Jeder geht auf die Seite und schickt seine Stimme dahin und hey, wunderbar, jetzt wird gewählt. Und wie sieht das aus? Naja, jeder schickt im Prinzip wieder einen Vektor hin und wir haben wieder eine Zahl für jeden mögliche Spalte, die wir haben, also für jeden möglichen Zeitpunkt. Und wenn wir in einen sowas reinschauen, sehen wir, hier ist das Eigentliche, was wir wählen wollen und alle Schlüssel addiert oder subtrahiert jeweils. So wie wir das hatten gerade. Wenn wir hier in die Stimme reinschauen, ist es eine 0 und eine 1. Und eine 0 ist es eben dann, wenn wir nicht können zu dem Tag und eine 1 ist dann, wenn wir können. Und jetzt kommt noch das Letzte. Alle bekommen wieder eine E-Mail. Hey, unser Ergebnis ist fertig. Und jeder bekommt die ganzen Vektoren, die er nicht hat. Also C bekommt A und B, B bekommt A und C und B und C geht zu Alice. Und Alice kann mit den 3 Vektoren, die sie jetzt hat, eine Matrix aufstellen, wo alle drin stehen und kann diese Matrix jetzt, wenn wir in die Spalten reinschauen, steht genau das drin, was wir vorhin hatten. Die Stimme plus die ganzen Schlüssel und hier die Stimme minus den Schlüssel und plus den Schlüssel und hier minus die beiden Schlüssel, also wieder jeden einmal positiv und negativ. Und wenn Alice jetzt diese Spalte aufaddiert, fallen eben die ganzen Schlüssel weg und es kommt die Summe der ganzen Stimmen raus. Wenn das spaltenweise gemacht wird, haben wir die Summe von allen und wir können jetzt das erste auswählen, welches gleich der Anzahl der Wähler ist. So, Achtung, hier auf der Folie ist noch eine Sonderformulierung, und zwar welches der Anzahl der Wähler gleicht. Das heißt, wir wählen das aus, welches wirklich der Anzahl der Teilnehmer gleicht und nicht das Maximum. Das ist natürlich eine Einschränkung, aber die brauchen wir erstmal. Aber ich kann später noch einen Hinweis geben, wie wir die noch einschränken können. Das ist erstmal nur so das Basic-Scheme. Das heißt, wir haben jetzt ein Protokoll, wo wir abstimmen können und wir können damit einen Termin finden, an dem alle Teilnehmer können. Wenn nie alle können, dann geht's nie. Weil, was könnte jetzt nämlich sein? Es könnte jemand versuchen zu cheaten. So, wie könnte das passieren? An welcher Stelle? Nämlich genau an dieser Stelle. An dieser Stelle schickt jeder seinen Vektor hin. Und funktioniert das? Ja, ich habe hier nochmal die Folie und wir schicken hier den Vektor. Die Schlüssel waren ja fix, aber ich kann ja hier in diesem Element, kann ich ja was anderes schicken als eine 0 und eine 1. Wir schicken ja hier nicht eine Zahl, die nur ein Bit ist, sondern wir schicken eine Zahl in der Gruppe. Das heißt, wenn wir eine Gruppe 16 hatten, schicken wir eine Zahl von 0 bis 15. So, was passiert also? Jetzt mal ein kurzes Beispiel. Wir haben hier die Verfügbarkeitspattern der 3 Personen. Hier unten sind die Summen und nach unserem Schema würden wir jetzt die 3. Spalte wählen. Alice allerdings hätte gerne, dass diese Spalte gewinnt. So, wie kann sie das jetzt erreichen? Naja, das erste, was sie machen kann, sie schickt einfach eine minus 1 an allen Zahlen. Eine minus 1 wäre in dem Fall jetzt, wenn wir in der Gruppenoperation Modulo 16 rechnen, eine 15. Weil 15 ist gleich minus 1. Und was würde passieren? Naja, die Spalte wäre die, die das die im Prinzip so aussieht, als würden wir die meisten Leute kennen.
Und das Schöne ist, sie kann das Ganze völlig anonym machen und niemand wird irgendwas merken.
So. Das Ganze geht aber nicht genau wegen der Vorbedingungen, die ich gerade gesagt habe, weil wir erstmal davon ausgehen, wir nehmen nur das Datum, an dem das wirklich den Anzahl der Teilnehmern gleicht. Das heißt, die 2 wird auch nicht gewählt. Unsere Umfrage wäre jetzt erstmal invalid. So, also im Prinzip würde das Ding gleichen, sie schickt einfach an allen anderen Daten eine 0 und an dem einen, wo sie will, schickt sie eine 1. Sie macht so ein, ja, ich bin hier egoistisch, ich schicke nur an dem einen Tag das, ich bin ja anonym, sieht ja niemand, passt schon. Genau, aber was passiert jetzt, wenn sie eine 2 schickt? Dann würde dieses Datum gewählt, weil wir nehmen ja das erste, was ihm gleicht, und sie hat das Ziel erreicht, dass sie eine 3 kommt, sie rät im Prinzip, dass Bob eine 0 geschickt hat. Also wenn sie jetzt eine 3 schicken würde, klar, da würde eine 4 rauskommen, das wäre schon ein bisschen komisch. Aber sie kann ja raten, ja, ich nehme an, ein anderer, der kann nehmen, da schickt er auch eine 3 und zack. Kann ich also ganz sicher fälschen. So. Was machen wir in dem Fall? Naja, wir führen einfach noch eine Ergebnisverifikation ein. Wenn sich jeder das Ergebnis anschaut, also jeder sowieso irgendwann mal macht, fragt sich jeder oder der Computer eines jeden fragt sich, habe ich überhaupt für das Datum T gestimmt? So, wenn da jeder mit Ja antworten kann, dann gibt es kein Problem, weil dann hat jeder mit Ja geantwortet, wir haben genau das Datum gefunden, an dem alle können und niemand hat irgendwie falsch gewählt, weil hätte jemand eine Zahl höher geschickt, dann wäre ein Wert rausgekommen, der höher wäre. Problem ist nur, wenn irgendjemand rausfindet, ah nee, da habe ich ja gar nicht dafür gestimmt. Was dann passiert, ist das genau das, was wir gerade gesehen haben. Bob wurde überstimmt und er hat eine 0 gesendet und es kommt trotzdem was raus. So, und in dem Fall kann er aber die Rundenschlüssel für T verlangen. Also in dem Fall führen wir eine Verifikationsrunde ein und in der kann jeder verlangen, dass alle Teilnehmer ihre Rundenschlüssel offenlegen. Und mit den Rundenschlüsseln können wir die einzelnen Stimmen entschlüsseln und dann, wenn alles glatt gelaufen ist, dann sollte an diesem Tag jeder eine 1 gewählt haben. Also jeder eine 1 geschickt haben. Und durch diese Verifikationsrunde können wir den Teilnehmer entlarven, der was Höheres geschickt hat. Also wir sehen genau, ah, der hat eine 2 geschickt, der hat eine 0 geschickt, der hat eine 1 geschickt. Wir erreichen damit zwar, dass für diesen einen Zeitpunkt die Privacy von dem einen Betroffenen, der jetzt die 0 geschickt hat, verloren geht. Aber wir entlarven auch den Angreifer. Und mit dem Verfahren, denke ich, kann man das ziemlich gut eindämmen, weil jeder weiß, er kann am Ende entlarvt werden und damit sinkt natürlich die Motivation enorm. Okay, das ist so das Standardschema. So ungefähr. Klar? Dann können wir jetzt das Ganze noch ein bisschen erweitern.
Hier kurz eine Frage.
Okay,
Frage. Was ist, wenn kein Datum zustande kommt, an dem alle können?
Das ist ein Problem. Dann ist die Umfrage in dem momentanen Schema erstmal ungültig und wir können nichts mehr damit machen. Genau, das ist ein Problem. Dafür dann Erweiterungen.
Also. Genau. Warum nimmt denn nicht einfach nur den Raum 01 als möglichen Vektor fertig?
Nee, das geht eben nie, weil wir haben an dieser Stelle hier, werden ja alle aufaddiert. Und die müssen wirklich addiert werden. Also wenn
man da auf multipliziert?
Nee, das geht eben auch nicht. Also schon allein, wenn man sich das überlegt, wenn dann jemand...
Also, oder endet.
Nee, multiplizieren geht ja auch nicht, weil wir brauchen ja diese Operation hier in dem Fall. Wenn wir hier eine 0 schicken und wir würden jetzt mal angenommen, wir nehmen die Multiplikation als Operation, dann würde das ja nicht verschlüsselt werden. Wir sehen auf der Leitung von jedem, der eine 0 schickt, was da lang geht, weil wir hier die Multiplikation nehmen als Gruppenoperation. So, und weil wir hier die Addition nehmen, kommt hier wirklich ein Wert raus, der 7 ist oder 15 oder 35 oder irgendwas. Also deshalb können wir hier nur ein Bit senden. Das geht nicht. Genau. Okay, aber wir kriegen die Probleme noch weg. Nämlich, das erste Problem des ganzen Schemas momentan ist ja noch, das ist zwar von der Idee her schön, aber wenn wir diese Schlüsselaustauschphase haben, die ist irgendwie nicht so richtig schön. Ne? Wir machen eine Umfrage mit 10 Leuten und jetzt müssen erstmal 10 Leute jeder muss zu 9 anderen Leuten eine E-Mail schicken, hier, ich brauche einen Schlüssel von dir, oder der Computer muss erstmal Kontakt zu den anderen aufnehmen, die müssen gleichzeitig online sein, oder die müssen irgendwie sich wieder in Server synchronisieren und dort irgendwie einen Schlüssel ablegen mit asymmetrisch und sowas. Das fetzt nicht so richtig. Also eigentlich wollen wir das Ganze ja so haben, weil dann sieht das Ganze wirklich aus wie bei Doodle. Wir erstellen die Umfrage, jeder kriegt eine E-Mail, jeder stimmt ab und jeder ein fertiges Ergebnis. Das wäre perfekt, oder? Also eigentlich könnte man das so gebrauchen. Und das Ganze geht auch. Ich habe das Ganze vorgeschlagen mit Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Und zwar, wir ersetzen die Schlüsselaustauschpause, die wir hier hatten, durch einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch mit einem zentralen Server. Diffie-Hellman, kurz erklärt, ist im Prinzip so, wer dann länger erklären will, in 14 Uhr hatte ich noch einen Vortrag über kryptografische Grundlagen. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Also es funktioniert so, jeder schickt eine Zahl, wir haben einen Generator, der erzeugt eine ganze Gruppe, das ist jetzt wieder so eine mathematische Gruppenoperation, das bedeutet, wenn ich diesen Generator hoch irgendeine Zufallszahl rechne und dann modulo der ganzen Gruppe, also mal angenommen, ich habe die Gruppe wieder von 0 bis 15 und ich nehme als Generator die 2, dann kann ich jetzt losgehen, rechne 2 hoch 1, 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8, nehmen wir mal 2 hoch 2 ist 8, genau. Dann kommt 16, dann würdest du sozusagen modulo 15 wäre das wieder eine 1 und dann ist es wieder 2 und damit hat man schon festgestellt, dass 2 gegen Generator ist. Na super. Wir haben also ein Element, was durch dieses Exponentieren die ganze Gruppe aufspannt, also jedes Element der Gruppe erzeugt und jeder nimmt sich eine Zufallszahl und rechnet das hoch, dieses Element, und schickt es an den Server. So. Was wir machen können anschließend ist, nämlich genau dieser Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Wenn wir die Umfrage erstellt haben, bekommt jeder diesen Teil, der zum Server geschickt wurde, geschickt. Und jeder kann jetzt berechnen, das habe ich zur nächsten Folie. Genau, um einen gemeinsamen Schlüssel zu berechnen, kann jetzt jeder dieses g hoch b hoch sein Ka rechnen. Oder andersrum, er bekommt das G hoch Ka, das ist das, was er vom Server bekommt, das ist der öffentliche Schlüssel von Alice, und rechnet das wieder hoch sein Kb. Und weil das G hoch Ka hoch Kb gleich G hoch Ka mal Kb entspricht, ist das auf beiden Seiten der gleiche Schlüssel. Und damit habe ich, ohne diesen Einzelwert zu verraten, ohne das Kb zu verraten, sondern nur mit G hoch Kb zu verraten, können sich Alice und Bob auf den Schlüssel einigen, ohne dass es eben verraten wird. Und das Ganze basiert auf der diskreten Logarithmusannahme und die besagt eben genau das, dass man eben, wenn man nur das g hoch kb bekommt und noch zusätzlich weiß, wie der Wert für g ist und die Gruppe kennt, trotzdem nicht das kb berechnen kann, also nicht den diskreten Logarithmus ziehen kann.
Nicht effizient.
Nicht effizient, natürlich. Okay. So, also so ungefähr, also die können sich jetzt im Prinzip auf den gleichen Schlüssel einigen hier, nur dadurch, dass sie diesen öffentlichen Teil von beiden bekommen haben. So, das ist die Grundidee von Diffie-Hellman, ist auch hier was 76, also auch ein ziemlich altes Verfahren. Wird aber immer noch häufig verwendet, wird auch in Elgamal verwendet. Wenn ihr GPG-Verschlüsselung mit Elgamal macht, dann ist es genau das Diffie-Hellman. Aber das erkläre ich dann auch noch bei dem anderen Vortrag. Genau das. So, wie funktioniert das Ganze jetzt so ein bisschen mehr im Detail? Hier oben die Formel, die können im Prinzip ignoriert werden. Das ist, wenn ihr das Papier, also für die, die es mal richtig im Detail lesen wollen, ich habe dazu ein Papier geschrieben und auch veröffentlicht und da stehen dann genau diese Formeln drin. Und da ist es eben so, ich habe das versucht mal hier in ein Bildchen zu packen. Es gibt eben im Prinzip einen Pseudo-Zufallszahlengenerator und da geht dieser Teil, den wir zusammen berechnet haben, diese Diffie-Hellman, mit ein. Und der ist Startwert für unseren Pseudo-Zufallszahlengenerator und aus dem können wir dann unseren Schlüssel berechnen. Da wir jetzt allerdings den Schlüsselvektor berechnen wollen, wollen wir zu jedem Zeitpunkt einen unterschiedlichen Schlüssel haben. Also hier in dem Vektor stecken ja viele Schlüssel drin. Dadurch müssen wir, wenn wir so einen Einzelschlüssel berechnen, diesen Zeitpunkt auch noch wieder in den Zufallszahlengenerator reinstecken, damit auch zu jedem Zeitpunkt wirklich ein anderer Schlüssel rauskommt, weil es muss ja deterministisch sein und auf beiden Seiten muss das gleiche berechnet werden. Und weil wir jetzt noch unterschiedliche Umfragen haben, und für die unterschiedlichen Umfragen kann es ja sein, da wird zweimal für den gleichen Zeitpunkt abgestimmt. Und dann würde ja wieder der gleiche Schlüssel rauskommen für diese zwei Zeitpunkte. Deshalb müssen wir noch eine UUID, die genau diese Poll bezeichnet, mit einfließen lassen. Und dann haben wir im Prinzip unseren Startwert für unseren Zufallszahlengenerator. Wobei wir noch jetzt ein kleines Problem haben, aber das sind wirklich,
jetzt steigen wahrscheinlich alle aus.
Jetzt haben wir das Problem, dass von unserem Pseudo-Zufallszahlengenerator haben wir besondere Anforderungen, nämlich diese Teile des Zufallszahlengenerators, das Seeds, sind öffentlich bekannt. Genauso kann Mallory, jemand Böses, auch noch weitere Teile des Zufallszahlengenerators kennen. So, aber was wir machen können ist, weil, achso, das unten ist ja auch noch bekannt durch Verifikation. Also wenn wir die Runde verifizieren, kann es ja sein, jemand verlangt nach den Schlüsseln, hatten wir ja vorhin gesehen. Das heißt, die Teile sind im Prinzip bekannt und Mallory soll es unmöglich sein, aus diesen Teilen einen anderen Schlüssel zu berechnen. Ja, also wenn wir das Schema jetzt so anschauen, ich habe es versucht, so hinzumalen, dass man das vielleicht daraus irgendeiner vorlesen könnte oder irgendwer, dann sieht man vielleicht, wenn man hier eine Entschlüsselungsfunktion reinnimmt als Zufallszahlengenerator, dann hat man genau diese Eigenschaft, wenn nämlich das hier oben der Schlüsseltext ist, das hier unten ist der Klartext und das ist der Schlüssel. Und es soll natürlich für jedes Entschlüsselungssystem so sein, dass wenn man beliebig viele Schlüsseltexte hat und einige Schlüsseltext-Klartext-Paare hat, dass man dann die irgendwelche anderen Schlüsseltexte entschlüsseln kann. Das ist ja eine Standardannahme für ein Entschlüsselungssystem, zumindest für ein Entschlüsselungssystem, was Plain Ciphertext-Attacken standhält. Genau, und wenn wir so ein Verfahren nehmen, dann können wir das Ganze hier einbauen. Das heißt, um jetzt grob zusammengefasst, im Prinzip nehmen wir genau dieses Diffie-Hellman und einigen uns damit über ein deterministisches Verfahren auf den Schlüssel und können damit den Schlüsselaustausch einsparen. Ich denke, wenn man so viel mitbekommen hat, das reicht schon so ungefähr. Und dann gibt es noch einen Haufen Zeug drumherum, was wir beachten müssen, aber das passt schon, indem wir da einfach AES reinknallen. Fertig. Genau. So, aber jetzt kommt's, weil das Problem in der ganzen Sache ist, wir haben uns gerade den Schlüsselaustausch weggelassen, müssen aber jetzt nachdem sich jeder seinen Schlüssel selber berechnet hat, noch die Signaturen hin und her schicken. Haben wir also immer noch den Kommunikationsaufwand, dass erstmal alle eine E-Mail hinschicken müssen, danach müssen ja alle noch warten, hey, ich brauche eine Bestätigung, ich muss erstmal warten, bis ich alle E-Mails voll habe, vorher stimme ich nicht ab, weil sonst will der mich am Ende über den Tisch ziehen. Das heißt, die Vereinfachung des Schlüsselaustauschs geht nur, wenn wir gleichzeitig auf die Signaturen verzichten können oder macht nur dann Sinn. So, und das geht auch, nämlich, wir hatten ja jetzt hier den Schlüssel zusammen mit der Signatur und beim Veröffentlichen können wir dann verifizieren, dass wir auch den richtigen Schlüssel veröffentlichen. Können die dann mit dem Schlüssel irgendwie cheaten. So, und das Ganze kann man weglassen, indem man einfach noch hier eine Einwegfunktion nimmt, auch Hash-Funktion genannt, und die verhindert, dass wir dann am Ende betrügen, weil wir beim Veröffentlichen nicht den Schlüssel veröffentlichen, sondern wir veröffentlichen den Wert, der vor dem Schlüssel ist, und weil man die eben in die Richtung rechnen kann, das nennt sich dann Pre-Image-Resistancy, nennen das die Kryptographen, wenn die Einwegfunktion diese Bedingung erfüllt, dass man eben nie in die Richtung rechnen kann, dann können wir diesen X-Wert veröffentlichen und können darüber eben nicht mehr einen Wert veröffentlichen, mit dem wir dann irgendwie betrügen können am Ende, in der Verifikationsphase. Naja, das war vielleicht ein bisschen hart, aber jetzt alle wieder aufwachen, hey Demo! Also das ganze Verfahren habe ich so vorgestellt im Prinzip bei einer Konferenz. Und der nächste Schritt ist jetzt die Implementierung des Ganzen und das habe ich natürlich auch gemacht. Allerdings ist es noch nie fertig, noch nie vollkommen, und aber schon so ein bisschen. Also wir haben hier, zack, erstmal, ach, jetzt habe ich ja sogar Netz, da kann ich ja sogar den richtigen so nehmen. Kann jeder runterladen auf dudle.info.dresden.de, weil den hat Datenschutz und Datensicherheit. Genau, da gibt es im Prinzip das Ganze und das kann man auch sich runterladen, wenn ihr das wollt. Hier mit Bazaar kann sich das jeder auschecken und jeder selber ausprobieren. Und da gibt es erstmal die ganz normale Version, die im Prinzip genau das Gleiche macht. Wir können ja mal hier auf die Spielwiese gehen. Die im Prinzip genau das Gleiche macht wie Doodle. Also man kennt das ja hier Foobar und dann, ja, ich habe natürlich für die Nerds versucht, das hier tastaturbedienbar zu machen. Naja, das geht natürlich gerade nie. Ihr seht, ist auch nicht so tastaturbedienbar. So, und dann zack. Und jeder sieht im Prinzip, wann der abgestimmt hat und ist ganz normal. Okay.
Oh, ich bin online.
Hey, du bist online. Wie, du sitzt hier? by the way, weiß jemand, wie man diese Nachstimmen hier unten in die Ecke kriegt, die nicht sichtbar ist auf dem Bildschirm?
Okay. Was ist es denn von Notify?
Das ist dieses Standard-Gnome Notify. Komisch Dings, was weiß ich. Okay, also so viel zu dem normalen. Also das war im Prinzip das System, was so entstanden ist, nachdem wir das diskutiert haben bei uns in der Gruppe. Und ich habe jetzt eben noch die Privacy-Enhanced-Version davon erstellt. Die gibt es dann hier. Und das funktioniert so. Moment, jetzt muss ich erstmal hier, wie man das sieht. So, also ich komme auf die Seite und das Erste, was ich machen muss, ist im Prinzip, also wir hatten ja gesagt, gerade in der Erweiterung, wir haben den Schlüsselaustausch gegen die einmalige Registrierung mit Diffie-Hellman ausgetauscht. So, und das ist im Prinzip immer noch ein kleiner Drawback gegenüber Doodle. Es muss sich jetzt jeder Teilnehmer, der irgendwie an dem Ganzen mal teilnehmen will, muss sich erstmal registrieren. Wie funktioniert das? Naja, wir kennen das ja. Wir tragen irgendein Nickname ein und das ist irgendwie Fuba. Und sobald wir den Nickname eingetragen haben, wird auch ein Secret Key berechnet. Und das ist eben hier so eine, naja, relativ lange Zahl, weil wir müssen ja für asymmetrische Kryptographie irgendwie viel, brauchen wir große Zahlen. Und das ist eben eine 768-Bit lange Zahl jetzt. Aber man muss sich ja nicht selber ausdenken, wird halt irgendwie berechnet. Und ich schicke das Ganze ab und man kennt es im Prinzip von anderen Sachen. Ja, bitte machen Sie noch ein Backup von Ihrem Schlüssel, natürlich. Und wenn wir jetzt reinschauen in unseren Browser, sehen wir eben hier drin, ist jetzt wirklich unter meinem Secret Key diese echt lange Zahl gespeichert. Oh, bin ich jetzt hingegangen? Hier, diese echt lange Zahl gespeichert. Und mit der wird dann irgendwas berechnet. Ja, es ist noch ein öffentlicher Schlüssel und dieser öffentliche Schlüssel, der wird dann auch zum Server übertragen. Also die Implementierung erstmal ist komplett in JavaScript. Damit ist es im Prinzip ein Zero-Footprint-Verfahren. Also es braucht keinerlei Installation beim Benutzer. Ich werde es dann später mal irgendwann noch, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, noch in Ruby mit umsetzen. Da kann man sich dann, weil JavaScript hat halt das Problem, dass es keine Verfahren gibt, dass man den Code signieren kann und dann immer irgendwo so ein grünes Icon hat. Ja, der Code, der jetzt vom Server kommt, der ist wirklich noch so, dass der nicht den Secret Key einfach dorthin schickt. Sondern der ist immer noch richtig. Das heißt, man müsste jetzt darauf vertrauen, dass eben der Server auch den richtigen Code liefert. Ist aber im Prinzip erstmal das erste Verfahren und dann könnte man es eben noch mit irgendwie Ruby, was dann sich Eckhinder durchliest.
Mit Java Webstart, diese Web Applications, da kann man noch kurz.
Da kann man, genau,
da
kann man.
Ich glaube, da muss er sogar signiert sein, sonst geht es dem gar nicht.
Nee, wenn du nicht signiert ist, kriegst du einen Bumm. Ja, ja, geht weg. Echt? Ich glaube, du kriegst auch dann ein Dings. Und ich glaube, signiert kriegst du es doch nur, wenn du da irgendwie zu Java gehst oder zu Sun gehst und irgendwie.
Ja, ich habe da was gemacht. Ich glaube, ohne Signatur ging es gar nicht. Und mit Selbstsignatur, dann.
Ach so, oder sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Naja. Auf jeden Fall ist das eben jetzt erstmal der erste Approach, hat eben den Vorteil, dass es wirklich in JavaScript und komplett ohne Installation funktioniert. Wir haben jetzt hier das Ganze erstellt. Achso, man braucht einen Browser, der HTML5 kann, also momentan Firefox 3.5. WebKit kann das in der neuesten Version und Internet Explorer 8 für alle Windows-Leute. Aber hey, es gibt zumindest auf jeder Plattform gibt's genügend Browser, die das können. So, dann erstelle ich eine Umfrage, ja genau, DS09. Und nach dem Datum, ach nee, wir stellen natürlich hier Bunker, wann wir uns irgendwie mal für einen Bunker treffen wollen. Wir gehen auf die Umfrage und konfigurieren das Ganze. Und jetzt wollen wir irgendwie verschiedene Daten, an denen wir uns eventuell treffen könnten, fügen wir da hinzu. Zack, ganz normal. Und als nächstes müssen wir natürlich noch die Teilnehmer konfigurieren, die an der Umfrage überhaupt teilnehmen sollen. Da hatten wir ja gerade gesagt, naja, wie hatte ich mich gerade überhaupt genannt? Fuba hatte ich mich genannt, genau, Fuba. Also den ich gerade erstellt habe, den gibt es natürlich hier. Und ich habe mal noch hier jemand in einem anderen Browser, das hier ist Epiphany mit WebKit, was auch HTML5 unterstützt. Und das ist, ach nee, das habe ich jetzt, den hat Localhost. Da. Und hier nehmen wir Barfu, genau. Zack. Ja, ja, natürlich. So, und wenn wir jetzt hier Reload machen, gibt es dann auch den User Barfu hoffentlich. Hier ist er. Und jetzt können wir abstimmen. Zack. Jetzt geht es runter. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, es hat eine Weile gedauert, bis es aufgebaut war. Das waren keine Verbindungsprobleme, weil das Netz hier eventuell zu schlecht wäre. Das war genau die Berechnung für zweimal Diffie-Hellman. Ja, es hat das bis hierhin geladen, an dieser Stelle, wo das hier ist, also weiß ich jetzt, ist halt der JavaScript-Code, der genau den Schlüssel berechnet. Und jetzt hat er zweimal den Diffie-Hellman-Schlüssel berechnet. Der Browser hat festgestellt, okay, an dieser Stelle hier, diese Zeile, das ist meine Zeile, weil hier hinter dem Fuba, da liegt ja auch in der öffentliche Schlüssel, also das ist ein wirklich eindeutiger Identifier. Aber es ist eben jetzt alles im Browser, wenn wir irgendwie einen anderen Browser nehmen. Nehmen wir mal hier den Conqueror. Genau. Und damit hingehen.
Aber dieses ganze System bringt eigentlich nichts, wenn ich mich da mit meinem realen Namen anmelde.
Doch, doch.
dann weiß ja jeder, wie ich gestimmt habe.
Nee. Warte ab, wirst du ja gleich sehen. Also pass auf. Wir gehen jetzt hier mit dem hin und gehen da auf die Bunkerabfrage. Also der ist halt nie HTML5 compliant und da sehen wir eben nur genau das. Oh, jetzt hab ich hier, genau. Und jetzt habt ihr auch gesehen, ging es relativ schnell, weil er eben die Berechnung gemacht hat, der hat diesen Local Storage nie. Und hier wird eben genau dieses Formular übertragen mit den zwei. Und es wird aber der JavaScript-Code nie ausgeführt, das heißt, der kann jetzt erstmal im Interface nie abstimmen. Ja. So, also hier sehen wir, okay, ich bin der, ich vote mal dafür und dafür und dafür und jetzt submit ich das. Und jetzt submit. Und wir können ja schon auf den anderen gehen. Und jetzt kommt die Berechnung hier, seht ihr. Ah, und hier sehen wir auch schon, der andere hat schon abgestimmt, das müsste schon beim Server sein. Genau, jetzt hat er die Schlüssel berechnet. An dieser Stelle eine Frage in die Runde. Weiß jemand, wie man den Skripten längeren Timeout gibt? Weil ich habe nämlich das Problem, im Internet Explorer muss man dann, dieses Skript berechnet sehr lange.
Ja.
Dieses Skript, ja. Was? Wie kann man das machen?
Ich google Gears.
Keine Ahnung, ich will einfach einen neuen Thread starten am liebsten in JavaScript. Also, das macht das, ja?
Aber also, Firefox brauchst du
nicht. Naja, das will ich ja wieder nicht.
Kann das?
Für HTML5?
Was? Ach so? Okay, da reden wir. Das ist gut, das brauche ich. Okay, und dann hier noch Submit und wir sehen jetzt am Ende. Hey, es wurde abgestimmt und wir sehen nur die Summe des Ganzen. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen. Ach, Moment, ich muss mal hier. Vorlesung. Oh, so. Also wir sehen jetzt hier nur die Summe und jetzt könnte man ja denken, naja gut, das haben wir auch schnell implementiert, indem wir das selber machen. Naja, aber wenn wir jetzt da hingehen. Wie ist die. Ah ne, Bunker. Na, genau, hier sehen wir jetzt im Prinzip, was abgestimmt wurde. Und da haben wir die Teilnehmer. Achso, das ist jetzt gerade auf dem. Also das hier ist immer so ein Fingerprint von einem öffentlichen Schlüssel. Und die haben halt für die Timestamps abgestimmt. Und die Stimmen, die sie abgegeben haben, ist diese Zahl. Und das ist jetzt die Zahl, die geschickt wurde. Wenn man jetzt diese Zahl von ID 3 plus diese Zahl rechnet, würde genau die Summe rauskommen. Modulo meiner Gruppe. Aber wir sehen eben, der Server, der sieht wirklich überhaupt nichts. An dem wurde nur irgendwelche verschlüsselte Stimmen geschickt. Und alles ist wunderbar. Hoffentlich. Genau. Ja. Okay, so, sonst noch Fragen zur Demo erstmal? Geht klar weiter mit Demo. Weil jetzt kommt nächste Verbesserung. Dynamisches Hinzufügen. Es kann ja passieren, wir haben eine Gruppe, es sollten drei Leute was abstimmen. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, hier, ich würde bei eurem Buch gerne was mit abstimmen. Und was noch viel schlimmer ist, es kann ja passieren, es hat schon irgendjemand seine Stimme abgegeben. Was machen wir jetzt im Ganzen? Ach nee, warte mal, wir machen die Partner nochmal neu und blöde irgendwie. Deshalb gibt es noch eine Erweiterung des Ganzen, wie man das machen kann. Und das ist im Prinzip, ich hatte erst die andere Folie noch. Oh, der Redner kennt seine Folie nicht, ich könnte anklicken. Was noch viel schlimmer des Ganzen ist, es kann ja passieren, wir haben jetzt die Abstimmung schon und jetzt ist irgendjemand und der ist irgendwie in den Urlaub gefahren und der nimmt nie mit Teil an der Abstimmung. Jetzt haben also alle ihre Stimmen verschlüsselt und jetzt sind irgendwie 10 Leute haben schon abgestimmt und der 11. der stimmt nie ab und alle sitzen da und bevor der nie seine Stimme abgibt, ist das Ding verschlüsselt. Und niemand kriegt irgendwas raus. Das wäre also ganz blöd. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, um Leute hinzuzufügen und die wegzunehmen. So, und das Ganze funktioniert. Das Hinzufügen erstmal. Nämlich so, wir haben ja jetzt im Prinzip mit dieser Stimmenabgabe schon, sind wir von diesem Schlüsselaustausch ausgegangen. Das heißt, der hat einen Schlüssel berechnet für mit ihr und einen Schlüssel mit ihr berechnet. Er hat dafür seine Stimme abgegeben. Naja, wenn jetzt der Neue mit hinzukommt, braucht er einfach nur einen Schlüssel mit allen anderen Teilnehmern austauschen. Und wir brauchen das System einfach nur so programmieren, dass wenn die hinkommen, sehen, hier wurde jemand neu hinzugefügt und es hat schon jemand abgestimmt. Na, dann stimmen die für alle, tauschen die mit allen Schlüssel aus. Und der neu hinzukommt, der darf eben zum Zeitpunkt des Hinzufügens mit dem keinen gemeinsamen Schlüssel berechnen. Und dann haben wir im Prinzip, das ist so ein Teil-DC-Netz, also wir haben ein DC-Netz, wo der Schlüsselgraph nicht vollständig ist, weil die zwei keinen Schlüssel ausgetauscht haben. Bedeutet am Ende zwar auch, dass der nicht in der gesamten Anonymitätsgruppe drin ist, sondern nur die zwei der gesamten Anonymitätsgruppe, aber mit seiner Stimmabgabe hat er im Prinzip dem schon zugestimmt, dass er in dieser Anonymitätsgruppe ausreicht. So, aber so funktioniert es im Prinzip. Das nächste, dynamisches Verlassen. Das heißt, wir wollen jetzt jemanden rauskicken. Wir hatten gesagt, die Frage haben abgestimmt und jetzt soll die hier irgendwie rausgekickt werden aus dem Ganzen. Na, wie kann das funktionieren? Geht im Prinzip auch, indem die drei Leute einfach ihren Schlüssel sagen, den sie mit ihr ausgetauscht hatten. Das heißt, sie brechen diesen gemeinsamen Rundenschlüssel und schicken den zum Server hin und dann kann man für die eine Stimme hinzufügen, die nur Nullen hat. Und fertig. Oder man könnte den rausrechnen, aber das kann datenschutzfreundliches Vortragen. Okay, und dann kann im Prinzip für die eine Stimme berechnet werden. Demo! Das im Prinzip ist schon so weit implementiert, dass wir das verlassen, weil das natürlich das Erste. Also ich kann euch sagen, wenn ihr was bei uns, also wenn irgendjemand mal bei uns seine Belegarbeit oder irgendwas macht und dann schreibt ihr da ein Tool, was getestet werden soll bei uns in der Runde. Ach, was denn das? Ah, jetzt genau. Ich habe das System programmiert, ne, und habe dann den Kollegen in der Kaffeerunde vorgestellt, hier, erste Beta-Version, guckt mal hier euch das an und klickt dann mal und probiert das mal aus. Und die Leute, die kannten natürlich schon das Protokoll und wussten schon, dass ich diese Erweiterung schon mit vorgeschlagen hatte. Und das Erste, was sie natürlich machen, ist, die testen genau diese Erweiterung aus. Und dann stand ich da, wir hatten eine Umfrage und der hatte gesagt, was, nee, den User, den habe ich nur hinzugefügt, um mal zu sehen, ob das dynamische Verlassen noch funktioniert. Super. Und die Geheimschlüssel hat er natürlich weggeschmissen von dem Benutzer, also konnte man die Umfrage komplett vergessen. Aber, also deshalb war das Erste, was ich gemacht habe, ist im Prinzip in anderen dieses mit hinzugefügt, das dynamische Verlassen. Ich erstelle also mal schnell eine neue Umfrage. Ach ne, jetzt hat man hier die hinzugefügten weggenommen. Zack. Und wir haben hier den Teilnehmer IE, den wir jetzt, das ist meine virtuelle Maschine, der Internet Explorer Test User, aber der wird jetzt nie mit abstimmen. Und unsere anderen beiden. Und wir gehen auf das Ganze, berechnen wieder die öffentlichen Schlüssel, ich stimme für den ab und hier, zack, na, jetzt berechnet die Schlüssel und jetzt, ich stimme auch hier ab. Warum hat der andere noch nicht abgestimmt? Habe ich das nicht hingeschickt? Ach, jetzt, okay. Jetzt haben beide gewählt und jetzt sitzen wir da und denken, jetzt wird man doch eigentlich gerne das Ergebnis des Ganzen wissen und hier fehlt aber noch ein User. Bedeutet, man kann hier einen User rauskicken, danach wird erstmal noch gefragt und in diesem Moment, wenn ich jetzt auf OK klicke, werden die Schlüssel berechnet, die für den eigentlich, also die hier an den drei Spalten für den genommen wurden und werden zum Server geschickt. Und genau, er lädt neu und wir sehen hier, der Server hat schon Fubar empfangen, Schlüssel von Fubar und der will den offenbar rausschmeißen. Und der macht jetzt hier einen Reload und der sieht, der will den rausschmeißen, aber das JavaScript erkennt, ich habe den noch nie rausgeschmissen, also füge ich hier mal so einen Agree-Button hinzu und auch ich kann ihn rausschmeißen und dann schicke ich das hin. Und jetzt haben den beide rausgeschmissen, der wurde entfernt und wir sehen die Stimmen. Wunderbar. Genau. So, ist allerdings auch, ne, ein... Das Erste, was natürlich kam, das war von meinem Bruder, kam gleich, als er das Protokoll gelesen hat, Moment, hier kannst du doch Angriff machen, pass auf, du hast jemanden, der kann die E-Mails von jemandem oder die Internetverbindung von jemandem zurückhalten, na, der blockiert jetzt den, zeigt den diese Seite an, der stimmt seine Stimme ab, es wird für ihn vorgegaukelt, ja, passt schon, du hast abgestimmt, alle anderen Stimmen absehen, der hat noch nie abgestimmt, der eine, der den zurückgehalten hat, schickt dann alle, hier wollen wir den hier rauskicken, der stimmt ewig nicht ab, alle, ja, hier ist der öffentliche Schlüssel von dem, jetzt kann ich sein komplettes Vote entschlüsseln, wunderbar. Ist natürlich auch ein Problem, ne? Also man sollte nachdenken, bevor man dort auf Remove klickt, aber trotzdem ist es, denke ich, ein Feature, was einfach für die Usability gebraucht wird, so. Genau. Okay, das wäre das. Und dann sind wir im Prinzip fertig, noch eine kurze Evaluation und Zusammenfassung. Das waren die Eigenschaften, die wir haben wollten. Wir haben im Prinzip den Server geschafft, weil wir brauchen nur, der agiert nur als Blackboard, also er muss nur unsere Stimmen veröffentlichen, was anderes braucht man nicht. Wir haben die Privacy geschafft, weil wir sehen nichts mehr von dem Ganzen. Wir haben die Verifiability geschafft, weil wir können am Ende das eben offenlegen, genau dieses Ding. Und wir haben nicht mehr als bei Doodle Kommunikationsschritte und das Ganze skaliert auch noch. Hey, wunderbar, das ist nicht eine schöne Folie.
Yay!
Yay! Genau, Zusammenfassung mit Aufblick. Also, wir haben das Schema gesehen. Es ist jetzt teilweise implementiert. Was noch fehlt, die Fehlfeatures müssen natürlich noch implementiert werden. Also, was momentan noch nie funktioniert, ist, dass am Ende
der Browser überprüft, ob er auch wirklich abgestimmt hat. Genauso das mit dem Maximum-Vote ist momentan noch, das hatte ich euch noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht verraten. Momentan ist es ja so, das war ja ein bisschen ein Nachteil des Ganzen, wir können nur die Daten nehmen, die wirklich allen Teilnehmern entsprechen, weil das Schema eben noch nie anders funktioniert. Allerdings ist mir, das ist mir echt auf der letzten Konferenz, als ich das genau als das vorgestellt hatte, ich laufe am Tag vorher durch den Park und ich hatte die zündende Idee, wie man das Ganze auch ändern kann, nämlich indem man, ja, das ist vielleicht ein bisschen tief im Schema drin, also man schickt einfach mehrere Stimmen ab und verhindert dadurch, weil wenn jemand anders ja versucht, die Stimme abzuschicken mit einem Negativ-Vote, dann rät er ja, dass an diesem Tag ein anderer eine 1 geschickt hat und er selber schickt eine minus 1, am Ende wird es auf eine 0 summiert. So, das Ganze kann man aber verhindern, indem man für ein Abstimmen mehrere Pakete schickt und damit das erschwert, dass man nicht mehr raten kann, ach, hier hat aber jemand eventuell eine 1 geschickt. Und wenn man das Ganze einfach 100 Mal schickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand damit betrügen kann, noch relativ gering. Und das fehlt im Prinzip auch noch. Das ist dann so die nächste Idee, die ich dann, was im Prinzip eine Protokollverbesserung ist, und dann das wird dann im Prinzip auch noch implementiert. Ja, genau. Und das ist es im Prinzip. Genau. So, dann das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, dann jetzt.
Hat der Systemadmin die Möglichkeit, das rauszufinden, wer gegen
stimmt? Nee, der Server ist völlig vertrauensunwürdig. Das Einzige, was der Systemadmin als Vorteil hat, ist, er kann, wenn alle bis auf einen gewählt haben und er kooperiert mit dem, der als letztes wählt, kann er dem Letzten die schon fertigen Stimmen schicken und der Letzte kann schon alle sich anschauen, bevor er wählt. Also er hat einen kleinen Vorteil, dass er wählen kann, bevor er seine Stimme abgibt. Das Ganze könnte man im Prinzip nochmal verbessern, indem man erstmal eine verschlüsselte Stimme hinschickt und dann, wenn alle abgestimmt haben, schickt jeder noch seinen Schlüssel zum Endschlüssel hin. Also hätte man noch eine Kommunikationsrunde mehr, um auch noch dieses Quäntchen Vertrauen vom Server wegzunehmen. Aber das hatte ich jetzt erstmal, habe ich gedacht, der Nachteil der Usability ist im Prinzip größer als das, was man an Vorteil hat. Also dieses kleine Stück Vertrauen gehört zum Server, dass er die Stimmen nie veröffentlicht, bevor nie alle abgestimmt haben. Aber auch wenn er das macht, kann er nicht die Privacy von allen verändern. Also das, da kommt er immer noch nicht dran. Auch wenn er vorher alle Stimmen rausgibt, er kann die Einzelstimmen nie entschlüsseln. Da müssen wirklich alle mitmachen. Also die Privacy ist geschützt und wenn zwei Teilnehmer Lust haben, können sie sich auch einen zufälligen Schlüssel austauschen, den einfach auch noch mit drauf addieren und dann ist die informationstheoretisch sicher sogar geschützt. Also das
geht. Gut, dann erstmal okay. Danke Ben. Und wer sich jetzt noch fragt, Diffie-Hellman oder Gruppenrechnen, der kommt dann, ich glaube um 2 ist es nochmal genau, hierher. Und da macht der Ben seinen Vortrag Grundlagen der Kryptographie.
Genau, da erkläre ich das dann nochmal. Okay.